Ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir einen Film haben, in dem schon so dermaßen viele abgedrehte Figuren in dem eigentlichen, wenn ich jetzt Helden sage, meine ich eben unsere Hauptprotagonisten in dem Heldenteam haben, dass der Collector dagegen eben tatsächlich von vornherein verblasst. Ich glaube nämlich nicht, dass er irgendwie jetzt unspektakulärer war als in dieser kleinen Mid-Credit-Sequenz. Schon cooler Charakter, aber hier wurde ein cooler Charakter von einfach viel abgefuckteren Charakteren besucht.
Ja, das stimmt.
Und genau das war die Sache. Aber an sich, okay, es war aber auch nur ein kleiner Besuch und 5 Minuten später knallt ihm die Bude um die Ohren. Ne? Es war jetzt auch... nicht mehr als nett. Ne? Da hätte man jetzt auch schon wieder nach der Abspannsequenz von Thor 2 mehr erwarten können. Aber das ist ja etwas, was Avengers 2 dann hinterher noch krasser in Anführungszeichen versiebt hat. Von daher, nein, Collector ist schon ganz nett, aber er hat jetzt nicht so die große Funktion gehabt. Ne?
Christian, was hältst du von der Abspannszene? Die gehört ja doch zu den eher kontroverseren, ne?
Welche, die mit George Lucas ehemaliger Hauptfigur?
Genau die.
Die, wo man sieht, dass in den Trümmern des Lagers des Kollektors noch so ein Typ in seiner Vitrine sitzt.
Sachers.
Man kennt ihn als Howard. Howard the Ente. Howard the Duck.
Oh, Duck.
What the Duck, genau.
Und Cosmo, der Hund, war auch mit dabei.
Ja, es ist Cosmo, nicht Laika.
Nicht Laika.
Ich hätte Laika witziger gefunden, aber egal. Ja, es ist halt so eine Anspielung auf Howard the Duck, dem ehemaligen, ja, vermeintlichen Mega-Flop, den George Lucas mal verbrochen haben soll. Und tatsächlich ist Howard the Duck wirklich eine Marvel-Comic-Figur, was den meisten, wenn sie überhaupt den Namen Howard the Duck hören, glaube ich, nicht bekannt ist. Und ja, Howard the Duck ist wirklich eine Ente. Ähnlich wie Rocket Raccoon ist er eine Ente, nur ein bisschen größer als normale Enten, und er ist sprechfähig und...
Rauchfähig.
Ja.
Aber das heißt, man kann ihn rauchen. Das hieße rauchfähig.
Aber bestimmt.
Man muss nur wollen.
Das ist jetzt gerade irgendwie ein Bild in meinem Kopf. Das ist sehr witzig. Was machst du heute? Ich rauche eine Ente.
Stell dir mal vor, da hat einer sein Paper in der Hand, den Filter im Mund, und dann dreht er sich die Ente da rein.
Ja, toll aus.
Ja, und wer es besonders scharf mag, weißt du, der inhaliert Peking-Ente.
Mit Erdnusssoße?
Die wird durch die Nase geschnieft.
Wow. Okay, dieser kleine kulinarische Abschwein. Ja, aber diese Filme sind immer mehr als ihre Abspannszene, deswegen würde ich die erstmal als netten kleinen Gag unterzeichnen und dann erstmal wieder vergessen. Konkret haben wir erstmal das Abenteuer unserer Guardians, die sich von Planet zu Raumschiff zu merkwürdigen anderen Orten hangeln, um eben diesen komischen lila leuchtenden Orb, einen der eben schon angesprochenen Infinity-Steine, hinterherjagen und verhindern wollen, dass das Ronan einen ganzen Planeten auslöscht. So Alderaan-mäßig.
Wir hatten jetzt schon, wie viele von den Infinity Steinen? 3?
4.
Der vierte Tochter ist bei Avengers 2 auch.
Weil der in Lokis Zepter ist.
Lokis Zepter,
ja,
ist
ja, okay,
einer.
Okay, ja, okay.
Also Lokis Zepter, der Tesseract, also dieser Kubus, dann der Äther und dieser lilane Orb.
Aha.
Genau, das sind 4.
Und 5 brauchen wir.
Genau. Der wird dann in einem der nächsten Teile vorkommen. Jenseits Phase 2.
Ist
es sei denn, es kommt in Ant-Man vor, aber ich glaube eher
nicht. Ich glaube nicht, dass Ant-Man so schnell mit den Infinity-Steinen zu tun
aber
haben
wird. Aber da
sind
wir ja noch nicht.
Genau. Und bevor wir weiter abschweifen zur nächsten großen Heldenzusammenkunft, ich würde noch gerne auf die Regiewahl von Guardians eingehen. Denn schon wieder hat Marvel es geschafft und jemanden viel, 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 viel Geld in die Hand gedrückt, dem man es jetzt eigentlich erstmal nicht so... Also es ist eine sehr merkwürdige Wahl. Wir haben James Gunn und heißt Gunn, nicht Gunn, ne? Also
Gunn.
Gut, okay. James Gunn, der vorher noch diesen total verstörend abgefuckten Kick-Ass-Extreme-Film Super Shut-Up-Crime gedreht hat. Boah Gott, dieses
Boah Gott.
Wow. Echt, es ist als ob ein drogensüchtiger Kick-Ass im Vollrausch gelesen hätte und dann einen Film draus gemacht hätte.
Ich finde super.
Super ist super, aber er ist auch echt verstörend, dieser total geistesgestörte, der da mit seinem Werkzeug durch die Gegend geht und Leuten, die in die Fresse. Ein großartiger Film, aber so dermaßen verstörend.
Was hat er davor gemacht?
Slither, genau.
Das ist ein Ekelmonster. Das ist aber harmlos zu seinen Anfängen. Er ist bei der Mega Independent Horror und Exploitation Schmiede Troma angefangen. Er hat mitgeschrieben und produziert und hinter den Kulissen gearbeitet zu Klassikern wie Romeo und Juliet, einem Splatter Action Horror Verfilmung zu Shakespeares Romeo und Julia. Und er hat beim Toxic Avenger mitgespielt. Avenger, ja, genau. Seine Finger mit dem
First Avenger.
Mit dem Spiel gehabt. Von daher, der ist von allen Leuten, die wirklich jetzt von Marvel da an die Regiehebel gesetzt wurden, hat James Gunn wirklich die eigenwilligsten Hintergründe.
Ja, und dieser Irre auf dem Regiestuhl, weißt du, dem drückt man so viel Geld in die Hand, der dann auch noch diesen total irren und wahnsinnigen Stoff umsetzen soll. Und statt dass der eine Woche später von Marvel hochkantig rausgeschmissen wird, weil er aus Rocket Raccoon und den anderen total bestialische Mörder gemacht hätte, macht er einfach einen so dermaßen großartigen Film. Und es ist wunderbar zu sehen, wie sich hier ein total eigensinniger Regietyp wie James Gunn mit den großen Studio Marvel da arrangiert hat und herausgekommen ist eine Haltung, die sich bei Guardians of the Galaxy permanent widerspiegelt, dass total epische Szenen oder Szenen, die im ersten Moment total episch erscheinen und wo andere Regisseure, die entweder von Anfang an quatschig gemacht hätten oder diese Epik unfreiwillig komisch weiter durchgezogen hätten, Gunn schafft es, diese Epik anzuschneiden, sodass wir sie ernst nehmen und im genau richtigen Moment sie so zu hinterfragen, dass es total lustig wird. Und zwar lustig auf eine Art, die sich trotzdem nicht widerspricht mit der Ernsthaftigkeit, die irgendwo auch dahinter ist.
Also dieser Film ist extrem lustig, wirklich.
Absolut.
Überschreitet aber nie seine Grenzen und wird albern.
Richtig.
Und zum Ende hin wird er sogar teilweise ein bisschen bewegend.
Absolut. Aber auch wieder indem er jegliche Epik irgendwie dann doch unterschreitet. Es ist so großartig, wie plötzlich in einer der epischsten Endszenen theoretisch plötzlich ein Tanzwettbewerb reinkommt.
Was machst du
als
da?
Ablenkung.
Ich tanze. Warum? Um dich abzulenken.
Richtig. Es ist so, man in diesem Film sagt man so häufig, was haben die sich dabei gedacht? Das ist ja hier geil, das ist ja hier entlarvender als irgendeine Parodie, als eine gute Parodie. Wir reden hier nicht von Shit-Movie Nummer 140, sondern es ist tatsächlich eine Entlarvung im Stile Edgar Wrights Blood und Cornetto-Trilogie. Wir schauen uns an, wie funktionieren die Mechaniken eines Genres und spielen damit. Und spielen so damit, dass man aber sieht, ja, wir haben verstanden, wie dieses Genre hier funktioniert. Ja, wir legen es offen. Ja, wir bringen euch zu lachen. Aber wir verneigen uns vor diesem Genre. Und genau das ist die Großartigkeit, die Guardians of the Galaxy schafft. Diese total bekloppte Ausgangsidee, diese total bekloppten Szenen, diesen großartigen Humor nicht in Widerspruch zu bringen, dass es trotzdem ein Abenteuer erzählt, was ja nicht sich ernst nimmt im Sinne von, das ist ein ernster Film, sondern aber sich so weit ernst nimmt, dass wir mitfiebern können.
Und gerade diese Unterscheidung zwischen den beiden Ernsten finde ich sehr wichtig, weil das ist etwas, was ich häufig lese, dass sie quasi synonym verwendet werden, obwohl sie es gar nicht sind. Von wegen Ernsthaftigkeit heißt auch, etwas muss ernst, also spaßfrei sein. Was ja, ich will nicht schon wieder darauf rumreiten, aber was ja den DC-Film so ein bisschen anhängt.
Absolut.
Und hier ist es wirklich so, es ist sehr amüsant, selbst diese Szene eben im Finale, wenn Ronan kurz davor ist, eben einen ganzen Planeten Alderaan-mäßig auszulöschen, fängt Star-Lord an zu tanzen, um ihn abzulenken. Und die sprechen darüber. Er fragt, warum tanzt du? Um dich abzulenken. Und du denkst nur, sowas, wenn man das lesen würde, würde man sich denken, wie kann man sowas bringen? Das macht doch alles kaputt. Aber in diesem Film, so wie wir die Figuren kennengelernt haben und ja, wie sich der Film komplett von Anfang bis Ende tonmäßig gibt, passt es. Auch wenn einige da augenrollend im Sessel versinken wollen, möchten. Aber für mich passt es. Und
ja.
Es fängt schon ganz großartig an, wenn Star-Lord da auf diesem Planeten landet und dann seinen Walkman einschaltet.
Oh ja.
Und ich habe gerade das Lied vergessen, aber dann tanzen da durch diese komische Höhle, steppt, irgendwelche komischen kleinen ausländischen Wesen wegkickt im Musikrausch und dann auf dem Weg auf dem Weg befindet, diesen Orb zu finden. Damit ist schon der Ton dieses Films schön gesetzt, was uns auch zum Thema Musik bringt.
Der Awesome Mix.
Ja.
Ja.
Everything is awesome. No.
Falsch. Nicht weit weg, weil Chris Pratt, aber.
Und awesome.
Und awesome, das sowieso. Ja. Star-Lord hat von seiner Mama von der Erde ein Mixtape mitgekriegt, als letzte Erinnerung. Und dann ist dieser Film durchzogen mit Popmusik aus den 80ern. Eine sehr coole Idee. Wie viele Space Operas, Actionfilm, Abenteuer kriegen wir, in denen David Bowie läuft?
Richtig. Und es dann sogar ja noch innerhalb der Handlung begründet ist.
Richtig, sie sprechen darüber. Und dann, wenn er Gamora die Musik zeigt und er ihr Tanzen beibringt. Und großartig. Und es hat sogar so einen emotionalen Rahmen, wenn Star-Lord dann seinen emotionale Charakterbogen vollendet und sich quasi von diesem Trauma des Verlustes seiner Mutter löst und dann dieses Geschenk öffnet, was er seit Jahren mit sich rumschleppt und darin ein zweites Mixtape findet.
Ja, und wie mutig ist es bitte, dass der Film nicht damit endet, dass Star-Lord sich auf zur Erde macht?
Ja, stimmt. Oder überhaupt, dass die nicht alle geläutert sind und nur noch Gutes machen wollen.
James Gunn hat ja mutig gesagt, auch der zweite Teil wird sich, Spoiler, erstmal nicht so schnell mit der Erde befassen. Und im Vorfeld gingen ja viele davon aus, dass die Guardians dann irgendwann zu den Avengers stoßen, vielleicht schon bei Avengers 2.
Ja.
Aber ist ja dann doch ein bisschen anders gekommen.
Richtig, aber soweit ich die Pläne ja mitbekommen habe, sollen die ja, wenn überhaupt, in Infinity War Teil 2 wahrscheinlich sogar erst mitspielen, haben sie noch genug Zeit. Und 2017 kommt Guardians of the Galaxy 2. Vollkommen richtige und logische Entscheidung, dass die noch ein eigenes Weltraumabenteuer.
Es passt ja auch. Ich finde, es ist genau die richtige Idee, diese Welt erstmal noch weiter zu erweitern. Weil Kevin Feige, der Boss von den Marvel Studios, hat ja nicht vor, dass die Marvel Studios dann 2019 den letzten Film bringen und das war's dann.
Ja, richtig.
Weil das ist jetzt halt ein eigenes Filmstudio und die haben halt nur die Marvel-Produkte als verfilmbare Sachen. Die werden so schnell nichts anderes, keine Sklavendramen oder sowas drehen.
Außer wenn... 12
Years Under Thanos oder so.
Sehr geil.
Man kann deswegen anderen Studios wie Fox oder Sony kann man vorwerfen, ja, sich so oft an den Superhelden zu bedienen. Aber diesem Studio kann man es nicht vorwerfen, weil die haben halt nichts anderes.
Ja, mein Recht.
Und deswegen ist es auch schön, dass sie sagen, wir haben nicht vor, jetzt alle 10 Jahre ein Guardians Remake zu bringen, sondern nein, wir werden diese Welt immer weiter entfalten und immer neue IPs auch entwerfen. Oder was heißt entwerfen? Halt adaptieren fürs Kino. Und sowas Verrücktes. Ich meine, Guardians, kein Mensch hat da je von gehört, aber es beweist, dass es funktioniert und das ist einfach toll. Und wie du schon gesagt hast, von einem Troma-Regisseur.
Ja, absolut.
Also die fahren auch nicht auf Nummer sicher und holen sich nur irgendwelche Ja-Sager, womit wir dann auch gleich bei einem anderen Film gleich...
Der war gut.
Was sollen wir denn zum nächsten Film kommen?
Ja, wobei...
Noch nicht, würde ich sagen.
Ach so, okay.
Also ich finde schon, dass wir generell, dass es zumindest mir sinnvoll erscheinen, nochmal zu betonen, dass Guardians der Film seine Verrücktheit, das klingt jetzt negativer als es gemeint ist, aber seine Verrücktheit so ein bisschen nur so als Anzug trägt. Und der Kern, so der Handlungskern runtergebrochen auf dem, was passiert, ist dann doch ein relativ straightes Abenteuer im Sinne von ein Team formiert sich und da ist ein Widersacher und dem muss das Handwerk gelegt werden. Also ein Team von nicht immer einseitig positiven, aber irgendwie ambivalenten, aber dennoch sympathischen Figuren schreitet dann irgendwann gegen den Schurken zu Felde. Das ist, folgt schon sehr simplen Methoden. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich hilfreich, die oberflächlich verrückte Äußere konsumierbar zu machen, indem man eine Basic-Story entwickelt oder nimmt und sie damit einkleidet. Ich glaube, das gelingt hier sehr gut. Deswegen ich diesen regelmäßigen Vorwurf, die Marvel-Filme würden sich vom generellen Ablauf immer gleichen, irgendwie verstehen kann, hier aber als notwendiges Übel ansehe.
Genau, ich glaube, man muss auch einfach, viele werfen da Marvel Mutlosigkeit vor. Ich glaube, man muss auch einfach unterscheiden, ist Konventionalität tatsächlich immer auch mutlos? In diesem Fall gebe ich dir dann nämlich auch vollkommen recht. Dieser straighte Ablauf, den man vielleicht auch schon selber als wirklich als Gelegenheitszuschauer als nicht gerade aktuell empfindet, hilft ja wirklich dabei, dass wir den Blick komplett auf die Figuren lenken können.
Ja, diese, was wir schon angesprochen haben, diese Storybeats, wann passiert was und so weiter, diese Konflikte und so weiter. Klar ist das eine gewisse Art von Vorhersehbarkeit, aber es schärft eben auch den Blick des Zuschauers auf das, was da sich bewegt an Story und an Figuren, wie die Emotionen gelenkt werden. Und es sorgt meistens dafür, dass es auf einem gewissen Level eben funktioniert, sowohl emotional als auch storymäßig, dass es vorangeht. Und zum Beispiel, das hat auch einem Film wie Avatar, also James Camerons Avatar, geholfen. Die Leute haben gelästert von wegen, das ist ja Pocahontas, Ferngully und der mit dem Wolf tanzt und was weiß ich nicht alles. Und ja, man kann einem 250 Millionen Dollar Film sicherlich vorwerfen, ey, könntest du nicht eine originellere Geschichte erzählen? Aber James Cameron versteht es eben daraus, einen funktionierenden Film zu machen, den er dann mit wahnsinnigen Sachen aufpumpt. Und ähnlich, glaube ich, ist hier James Gunn.
Ja.
James Gunn zu Werke gegangen.
Gegangen.
Sehr schön gesagt.
Da kommt mir Umgangssprache zu Hilfe, wenn man Silben verschlucken kann. Gegangen.
Wenn man sie verschlucken kann. Und ohne euch jetzt die Gun an den Kopf zu halten,
werden wir dämlich.
Frage ich euch, glaubt ihr denn, dass James Gunn sich beim zweiten Teil noch mehr austoben darf und vielleicht sogar die Konventionalität noch weiter zurückfährt?
Kann schon sein.
Das, ja.
Vor allem eins will ich noch einwerfen.
Eine Münze?
Ja, wie Michael Jackson, ne? Ey, Moment, das verstößt gegen die
Lizenz. Dürfen wir das nicht?
Oh, oh. Nein, ich wollte nur sagen, kurz bevor Guardians rauskam, war Ant-Man schon in Produktion. Hm. Und da gab es ja den riesen Stress, dass Edgar Wright kurz vor der Produktion, entweder gegangen wurde oder selber entschieden hat zu gehen.
Für ihn wurde aus Ant-Man. Oh. Es ist schon spät.
Es ist aktuell wirklich ein Kampf, wer hat das schlechteste Wortspiel.
Aber wirklich. Aber da kam dieser Film raus, der so verrückt war. Und weil viele haben Marvel vorgeworfen, ja, die wollen jetzt nur noch ihr Muster haben, bloß nicht zu Verrücktes. Und dann kommt dann James Gunn, der sagt, boah, super, bei Marvel war alles super. Ich mache gerne noch 5 weitere Filme mit denen. Und wir haben ja gesehen, wie verrückt er gehen durfte.
Ja.
Ja, genau, deswegen, das ist es. Es ließ Marvel, ich sag mal, nicht mehr so böse aussehen, so als der sichere Konzern, der auf sicheren Pfaden geht. Weil wer sicher sein will, der bringt Iron Man 4 und nicht sowas.
Ja, zweifellos. Und genau das ist auch die Sache. Ich glaube, man weiß schlicht und einfach nicht, was hat hier wen getrieben. War Edgar Wright zu dickköpfig? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Wollte Marvel vielleicht bei Ant-Man wirklich zu konventionell rangehen? Hätte Edgar Wright vielleicht wirklich seinen Film machen können, aber Edgar Wright war mit den Plänen vielleicht, was später mit seiner erschaffenen Figur dann gemacht wird, unzufrieden, hat gesagt, ja, dann kann es gleich jemand anderes machen. Alles möglich, alles vielleicht auch nicht möglich. Ich weiß nicht, ich hüte mich da echt davor zu sagen, hier ist irgendjemand aus Mutlosigkeit gefeuert worden. Wie schon gesagt, ich glaube, James Gunn war eigentlich das größere Risiko.
Ja.
Auch wenn natürlich Edgar Wrights Stil wirklich zu filmen vielleicht tatsächlich noch ein bisschen
spezieller.
Ja, wirklich noch abgefahrener ist als der von James Gunn, der eher inhaltlich sehr merkwürdige Sachen macht.
Das ist wahr.
Aber ich glaube auch nicht, dass Edgar Wright sich dazu sehr hätte zurücknehmen müssen, weil meine Fresse, Marvel wusste von Anfang an, was Edgar Wright für einen visuellen Stil hat.
Ja, und Edgar Wright ist jetzt auch kein total verrückter Regisseur.
Richtig, genau.
Ne? Und wenn man ihm, Ant-Man ist ja auch noch eine relativ normale Geschichte, sage ich jetzt mal. Halt in, zwar Sci-Fi, aber es ist nicht im Weltall mit fliegenden Planeten, die aussehen wie Schädel und sowas. Ne? Und bei Guardians war es ja so, selbst Wochen vor Release haben alle gebankt und wussten nicht, floppt das Ding total?
Ja.
Und dann war es halt hauptsächlich Propaganda untereinander, was gesagt, ey, den Film musst du dir angucken, der ist super.
Absolut. Ja, das ist übrigens auch so eine Sache, ich glaube, dass Marvel hat sehr schemenhaft angefangen. Und auch wenn man diese Formel, die früher sehr offensichtlich zum Einsatz kam beim ersten Iron Man und so weiter, jetzt, wir sehen sie noch, aber sie wird immer weiter versucht, mit kleineren Experimenten aufzulockern. Und ich glaube, jeder Riesenerfolg für Marvel ist nochmal eine Ermutigung, jetzt doch noch ein bisschen weiter zu gehen und noch ein bisschen weiter zu gehen. Ich glaube tatsächlich, dass es Marvel immer weiter so ein bisschen in die nerdigere Ecke schieben wird und auf diese langsame Art, wie sie es gemacht haben, von diesem sauguten, aber doch relativ auf Nummer sicher gehenden Iron Man, bei dem der Held an sich eigentlich schon das größte Risiko war, ging es jetzt immer, hat man wirklich den normalen Zuschauer, der sich mit Comics jetzt nicht so sehr auskennt, an die Hand genommen und immer weiter in dieses Voll-Comic-Universum reingeholt. Und mittlerweile, ja, wenn sich jetzt ein neuer Zuschauer in Avengers 2 setzt, ohne hier einen anderen gesehen zu haben, wird er da schreiend wieder rausrennen. Aber die Leute, die von Anfang an das mitgemacht haben, die sind drin.
Da hat man eine riesen Fangemeinschaft.
Richtig, die schreien jetzt nicht vielleicht bei allen Sachen, die wir feiern, Hurra, aber die finden es toll. Und ja, das ist ein riesengroßer Verdienst.
Okay.
Habe ich jetzt gerade eigentlich irgendwas verpasst oder warum klingt das so, als wären wir schon am Ende von Phase 2? Habe ich gerade gepennt? Oder?
ich will dich jetzt hier nicht so abwürgen.
Aber wir haben noch Termine.
Du hast vollkommen recht. Ich stimme dir da auch komplett zu. Und Marvel wurde ja auch belohnt dadurch. Ich glaube, mittlerweile ist vielen Leuten, die jetzt nicht so Filmfans sind, schon eher bewusst durch so ein bisschen Wiki-Recherche und so, Mensch, Guardians und so, das gehört zu den anderen Filmen, die ich mag. Das halt, wird auch ein Interesse aufgebaut bei den Leuten, die nie einen Comic gelesen haben. Jetzt nicht unbedingt Comics zu lesen, aber sich ein bisschen mehr mit dieser gesamten Welt auseinanderzusetzen, die da geschaffen wird. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und da läuft DC vielleicht auch Gefahr. Wir wissen es, wir haben bisher nur Man of Steel gehabt. Aber wenn jetzt Wonder Woman, Aquaman und all diese Filme auch alle einen relativ gleichen Look haben, dann laufen sie vielleicht Gefahr. Weil bei Marvel haben wir konsequente Qualität in komplett unterschiedlichen Welten, Zeiten und man weiß, da ist echt Abwechslung drin.
Ja.
Aber DC droht da vielleicht keine Abwechslung zu haben.
Ja, das könnte passieren.
Oder weniger Abwechslung, sagen wir so.
Was ganz nett ist, du hast gerade gesagt, das können wir jetzt gerade nur streifen, aber trotz alledem, du hast mich da jetzt auf was gebracht. Die Leute recherchieren, das gehört jetzt zu meiner Welt und sowas. Ja, es sorgt aber auch dafür, dass fälschlicherweise angenommen wird, dass gewisse Marvel-Marken, die tatsächlich nicht dazu gehören, doch dazu gehören. Letztens kam irgendjemand auf mich zu, ein Bekannter, und meinte, ja, der neue Spider-Man, oh, schon ganz nett, dass der jetzt auch zu Marvel Universe gehört. Und wir reden jetzt, das war vor der Ankündigung, dass es jetzt bald wirklich mit einem neuen passiert, wir reden halt schon von dem Andrew Garfield Spider-Man jetzt. Und nee, das ist halt einfach falsch. Und da helfen aber keine Recherchen, gehört Spider-Man zu Marvel, sondern da wird es komplizierter.
Ja.
Und das wird jetzt auch langsam gemein. ich würde mir, glaube ich, echt schon wünschen, auch wenn es doofe ist und total platt ist, dass man vielleicht tatsächlich irgendwie im Namen kennzeichnet, das gehört zu Marvel Universe.
Im Namen?
Ja, oder irgendwie, dass es auch wirklich jeder rallt. Also es wird ja, ich kenne wirklich ganz viele, die sagen, ich blick dort nicht mehr, was da jetzt zugehört. So,
Und ganz ehrlich, andere Studios.
Ja, es ist so.
Und ganz ehrlich, andere Studios, ohne das schlecht reden zu wollen, aber Fox, die lassen es sich natürlich nicht nehmen, von ihren Fantastic Four großen Marvel ranzuschreiben.
Oh ja, natürlich. Das stimmt. Der geübte Zuschauer weiß natürlich, nur wenn Marvel Studio davor steht, gehört es zum MCU. Aber nee, genau das ist es ja. Seien es die X-Men, seien es jetzt aber vor allen Dingen auch die Fantastic Four, die jetzt einen Reboot bekommen, ne? Die Leute, die sich jetzt nicht so viel damit beschäftigen, die denken ja vielleicht erstmal wirklich, das ist der nächste Film der Reihe, ne? Und woher sollen ja auch wissen, dass Ant-Man, der bisher noch nicht bekannt ist, dazugehört und die Fantastic Four in neu, die jetzt mal rebootet nicht. Werden, nicht.
Ja.
Und ja, das finde ich ein bisschen, ich mir würde keine gute Lösung einfallen, wie man es jetzt kennzeichnen könnte, aber ich glaube, irgendwie würde ich...
Ein dauerhaft eingebranntes MCU-Logo in jedem Film rechts oben in
der Ecke. Genau, so ein Fernsehsender-Logo.
Ja, oder? Was sich dreht und läuft. Damit es nicht einbrennt. Und
das wäre auch nicht schlecht. Wir sollten...
Ja, wie gesagt, es klingt schon so, als wären wir am Ende von Phase 2 angelangt. Dabei sind wir das noch gar nicht.
Nee, zwei kleine Sachen kommen noch.
Kleine Sachen, ja.
Eine Nebensächlichkeit.
Ja, eine Nebensächlichkeit namens Age of Ultron. Avengers 2, das ist schon wieder soweit fürs nächste Klassentreffen.
Wow.
Ja,
ein sehr sarkastisches Wow. Langweilig.
Da dieser Podcast kurz nach Erscheinen von Avengers 2 erscheint, sollten wir vielleicht an dieser Stelle anmerken, dass wir durchaus spoilern werden. Also, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt vielleicht pausieren, merken an der Laufzeit, wo er war.
Ja, bei 3 Stunden 12.
Ja. Bei 4 Stunden 20.
Age of Ultron,
ja. Wie bei so Klassentreffen. Man freut sich wahnsinnig vorher drauf. Aber irgendwas ist stinkig, wenn man erstmal da ist.
Ja.
Das klingt so sau negativ. Mach dir erstmal.
Toll. Ich muss sagen, es ist ein sehr unterhaltsamer Film geworden und auch sicherlich nicht der schlechteste im Marvel-Universum.
Oh nein.
Ich muss aber sagen, dass ich vor allem von dem Bösewicht enttäuscht war. Ultron. Vielleicht, wir können ja mal kurz sagen, worum es geht.
Der Klassiker.
Und zwar ist es so,
bei einem
Vorfall in ich glaube, Osteuropa irgendwo.
Im fiktiven Staat Sarkovia.
Ja,
in genau. Osteuropa.
Das klingt wie eine Einleitung. Im fiktiven Staat Sarkovia.
Ja.
Es war einmal. Wütete ein Herrscher namens Ultron.
Nein.
Aber ein kleines Dorf.
Ja. Im Endeffekt geht es darum, dass Tony von einer Mutantin namens Wanda Maximoff beeinflusst wird und eine albtraumhafte Vision kriegt, dass so eine Invasion, wie es sie im letzten Avengers gab, dass es die nochmal geben könnte. Vielleicht in einem größeren Maß, die sie dann nicht besiegen können. Und deswegen schaut er sich nochmal Loki's Scepter genauer an und findet darin eine Art, ja, wie soll man sagen, Software, was so ein bisschen komisch ist, aber er baut damit eine KI, die, von der er sich erhofft, dass sie so mächtig ist, die halt so viel besser ist als all seine Sachen, die er vorher gebaut hat, dass sie stark genug ist, um derartige Gefahren abwehren zu können. Nur richtet die sich recht schnell gegen die Avengers selber, formt sich dann zu einer Gestalt namens Ultron und Ultron hat dann vor, die Menschheit zu vernichten.
Ultron oder Ultron?
Ultron. Ultron oder Ultron? So würde ich es machen.
Ultron.
Ja, mach's, wie du es willst.
Ich meine, im Amerikanischen würden sie ein Ultron aussprechen und im Deutschen aber Ultron.
Ein amerikanischer Kollege von mir meinte, es wäre Ultron.
Ultron. Wie Megatron, nur anders.
Ultron.
Und... Oh Mann. Okay. Jedenfalls. Im Großen und Ganzen haben wir im Grunde wieder die gleiche Story. Irgendein Maniac versucht, die Welt zu vernichten, hat dafür ohne Ende Schergen und die ganzen Avengers mit ihren Superkräften müssen die besiegen. Was nur diesmal wegfällt, ist halt die ganze Kennenlernphase. Es gibt keine Flirterei und Händchen halten, es geht direkt zur Sache.
Doch, gibt es sogar mehr als im ersten. Wenn wir Flirterei...
Es gibt keinen Shakespeare im Park.
Das gibt es...
Nee. Es gibt kein erstes Zoffen. Mittlerweile kennt man sich alle.
Nein, dafür gibt es richtiges Zoffen.
Sagen wir richtiges Zöpfchen.
Ein Zöpfchen. Okay, ja, das Chen ist vielleicht wirklich angebracht.
Meiner Meinung nach, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass bei Guardians der Herr Ronan, sicherlich verwandt mit Ronan Keating, ne?
Ich hab schon gerade innerlich gestrikt, dass wir keinen Ronan Keating-Witz hatten.
Doch, Ronan Keating war der Bösewicht bei Guardians of the Galaxy.
Life is a Rollercoaster.
Meiner Meinung nach ist das Zeitalter von Ultron nicht so stark, was in erster Linie an Ultron selber liegt, weil die ersten Trailer ließen es so aussehen, als wenn Ultron halt ein typischer Bösewicht ist, der wenig labert und hauptsächlich böse Phrasen abgibt von wegen, wir sterben und bla. Aber er entpuppt sich halt ziemlicher Schwafler, oder?
Ja, das widerspricht auch gerade deinem, dass er ein eindimensionaler, vorhersehbarer Schurke ist. Mich hat das erstmal positiv überrascht, dass er wirklich sehr salopp daherredet.
Ja, das ist so ein Kuddelmuddel.
Ich habe nie an seiner Bedrohlichkeit gezweifelt.
Ich schon die ganze Zeit.
Was ich schade fand, ist, dass er ab einem gewissen Punkt ein bisschen verflacht. Ich finde, er hat, als er entsteht, gibt es diese nette Dialogszene mit Jarvis, wenn er quasi seine Existenz versteht. Und wo bin ich hier? Was bin ich? Was ist die Welt? Und wir sehen, wie er quasi durchs Internet oder durch die Datenbank bei Tony zu Hause lernt, was die Avengers sind. Und dann ist ja auch ganz interessant, was du gerade angerissen hast, wofür Ultron, den übrigens Tony schon so nennt, schaffen wir. Tony entwickelt ihn als quasi Sicherheitsinstanz mit dem großen, alles überschreibenden Ziel Sicherheit für die Erde. Und deswegen, das verabsolutiert Ultron und sagt, die größte Bedrohung für die Erde sind die Avengers. Weil sie sind erstens zerstörerisch und locken andere Bösewichte an. Also müssen die Avengers vernichtet werden. Und das finde ich sehr faszinierend, dass dieser auf absolute Sicherheit für die Erde gepolte Superroboter als ersten Amtshandlungsschritt quasi für sich entscheidet, die Avengers, unter anderem dazugehörig auch sein Erfinder, Tony, müssen vernichtet werden. Bedauerlich ist nur, dass das nicht lange anhält oder nicht weit führt, weil irgendwann wird Ultron dann doch zu einem, der einfach nur alles vernichten will, um die Erde, wie er sagt, weiterentwickeln zu lassen. Und die Menschen quasi auszurotten.
Ja, ich sehe es auch so, dass wenn es was an Ultron zu meckern gibt, dann ist es nämlich wirklich diese Motivation, die man ihm am Anfang noch abkauft und die dann wirklich relativ schnell verflacht. Tatsächlich bin ich aber ansonsten wirklich nicht auf der Seite von Christian M. Punkt.
M. Punkt,
ja. ich finde... Oder es ist ja nicht nur deine Meinung, es sagen ja viele, Ultron wäre der große Schwachpunkt. Ich stelle mich da komplett dagegen, mich hat der Typ ziemlich fasziniert. Gerade dieses Schwafelige kam so geil rüber. Ich fand seine Optik ziemlich cool, die eben irgendwie doch mehr war als nur so ein Iron Man-Gegenspieler, wie wir ihn schon in den Iron Man-Filmen eben gesehen haben.
Animation seines Gesichtes hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen.
Hammergeil. Ich habe den Film jetzt auf Deutsch gesehen. Andreas Fröhlich hat ihn unglaublich gut synchronisiert. Ich fand den von Anfang an unglaublich faszinierend. Das hat mich total reingezogen. Alleine dieser erste Auftritt von ihm, den man eigentlich auch schon so leicht in dem ersten Trailer gesehen hatte. Wie er da so Pinocchio an Fäden nachmachend da seinen Monolog hält. Ich fand das großartig. Gänsehautmoment für mich gewesen. Und er flacht ab hinterher, aber ich finde ihn trotzdem gut. Also er ist von den, bisher hatten wir einfach auch noch nicht die großen Überbösewichte, bis auf Loki jetzt vielleicht. aber er ist wirklich derjenige von den ganzen Filmen, der mir mit am meisten von den Antagonisten mit im Kopf bleibt und wirklich im positiven Sinne.
Der ist ja auch erst 3 Tage her.
Ja, okay, klar, aber halt schon auch wirklich längerfristig. Also es ist wirklich so ein Typ, da denke ich mir, boah, wenn ich jetzt Kind wäre und mir den als Spielzeugfigur holen würde, das wäre schon geil.
Lieber Alton als Whiplash.
Ja, aber hallo, ja. Das ist gar keine Frage. Nee, der hatte so eine Erhabenheit, es war wirklich nicht die Art von Charakter, die man von so einer Maschine erwartet. Und das war spitzenmäßig.
Ich fand es interessant, wie sie damit umgegangen sind, dass er im Prinzip mehrere Körper hatte.
Oh jo, ja, stimmt,
guter Punkt. Dieser Moment, wo Iron Man ihn in Wakanda verfolgt und an diesen Tanker da festmacht und dann zerstören will, und dann sagt Tony, ich werde nicht dazu kommen lassen, dass du zu dem Vibranium oder so gelangst. Und dann sagt Alton, ich bin schon längst da. Und dann wird dieser platt gemacht, und wir wissen, Ultron ist, er ist Legion, er ist viele.
Es gibt auch einen Monolog, wo er redet und auf einmal zerstört er sich selbst.
Richtig,
und redet mit der hinteren Figur weiter.
Die größere Stärke ist ein Upgrade, und das geht so fließend weiter. Und sowas mag ich. Das ist auch nicht einfach nur ein cooler Moment, sondern das ist wirklich clever durchdacht, wie diese Figur funktioniert. Und gleichzeitig hat es Wirkung, weil es wirklich gut eingesetzt ist. Und es spricht dieses Thema an, was Ultron so ein bisschen schwammig, aber irgendwie doch konstant drin hat, von dieser Weiterentwicklung des Menschen, die nur durch den Weg durch die Zerstörung gehen muss. Und das macht er für sich auch. Das ist sein Upgrade, was 2 Meter größer ist und ein bisschen breiter, was dann das vorherige Modell einfach zerquetscht. Also auch für ihn geht Weiterentwicklung nur über Zerstörung. Also solche Ansätze sind definitiv weiterhin da, nur halt ab einem gewissen Punkt selten und doch immer unter diesem Gesichtspunkt, dass er letztendlich nur jemand ist, der die Welt vernichten will.
Ja, und letztendlich, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist ja wirklich so, dass unsere Helden fast immer das Böse zur Erde bringen.
Na? Ja, es ist ein absolut nachvollziehbar und auch interessanter Punkt, dass eben wirklich die Helden die Ursache ihrer Bedrohung sind. Das ist etwas, was The Dark Knight ja ganz zentral zum Hauptthema gemacht hat und was in Ansätzen, aber auch in vielen anderen Superheldenfilmen immer mal wieder auftaucht.
Eine Sache, über die wir auf jeden Fall kurz sprechen müssen, Natascha und der Hulk.
Natascha und der Hulk, sozusagen die Kastrierte und der Entstellte.
Ich nenne sie Brutascha.
Das ist wunderbar. Das ist besser als Bromanze oder sonst was.
Ja, halt so wie Brangelina, wenn man immer die Namen von den beiden Liebenden zusammenfasst. Das ist jetzt Brutascha.
Groß.
Ja.
So habe ich es dir patentieren lassen. Das ist
schon längst geschehen.
Das ist das die größte Erfindung seit
Nazi-Spin-Offs.
Genau das. Ja. Genau das.
Aber die beiden passen meiner Meinung nach ganz gut zusammen.
Ich mochte das auch, aber überwiegend in der Theorie, weil ich fand gerade zwischen diesen beiden, sie hatten drei Dialogszenen, die so ein bisschen die Entwicklung dieser Beziehung ja, thematisiert haben. Einmal am Anfang, wenn er wieder zu sich kommt, dann in der Dusche im Haus von Hawkeye und dann kurz vor der Endschlacht. Und ich finde schon, dass die gut positioniert sind und im Prinzip im Kern das Richtige sagen für diese Beziehung, aber irgendwie sind die Dialoge an diesen Stellen ein bisschen flach und sehr deutlich. Es fängt an mit dieser Partyszene, wo sie so tun, als wären sie in so einer 1920er-Jahre Noir-Crime-Bar und so ein bisschen ironisch flirten und so weiter, was eine interessante Idee ist, aber irgendwie in der Umsetzung hapert es. Und das kennt man eigentlich von Joss Whedon irgendwie anders. Also wenn man Buffy oder so geguckt hat, weiß man, dass er das besser kann. Obwohl eigentlich, wenn ich mir jetzt so genau überlege, keiner in Buffy war ein selbstbewusster Flirter. Das waren immer irgendwie unsichere Leute. Aber davon ab, irgendwie die Dialoge funktionierten nicht so ganz, um das zu vermitteln, was eigentlich vermittelt werden sollte. Obwohl die beiden eigentlich wirklich ein interessantes Paar sind und auch eigentlich ganz gut zusammenpassen.
Ja.
Ja. Erstmal war es das zum Thema Brutascha.
Okay.
Aber es gibt noch viele andere Themen.
Weißt du?
Zum Beispiel Hawkeye, der plötzlich fast die zweitwichtige Figur wird. Zumindest hat er eine Menge oder viel, viel mehr Zeit in diesem Film als im ersten Avengers.
Also, dass wir seine Familie kennenlernen, war ganz nett, ging meiner Meinung nach aber zu lang. Ich fand, seine stärkste Szene im Film ist, als er zum Schluss im Gefecht auf Wanda stößt und er sagt, okay Mädchen, pass auf, du hast ja Superkräfte, du kannst ja entscheiden, entweder kommst du jetzt mit und hilfst uns allen, aber wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dann können wir das verstehen und dann bleibst du hier und wir beschützen dich. Und das ist ein riesen Heldenmoment für diesen Typen, der eigentlich, oder gibt es nicht sogar auch eine Szene, wo seine Ehefrau ihn drauf anspricht, du, im Gegensatz zu dir, die alle anderen haben alle irgendwie Kräfte, gut, Natascha nicht, aber und er gefragt wird, warum bist du eigentlich dabei? Und er ist halt dabei, weil er, wie soll ich sagen, doch auch eine besondere Rolle spielt.
Das Entscheidende an der Dialogszene mit seiner Frau ist aber, er sagt dann, du willst du damit sagen, dass ich nicht dazugehöre oder so? Und sie sagt, nein, es ist der Grund, dass du dazugehörst, dass du wichtig dafür bist. Das ist das Entscheidende, dass die Frau sagt, sie findet das sie findet das ein bisschen besorgniserregend, dass er dabei ist, aber sie weiß genau, dass er gebraucht wird. Eben weil er kein Superkrieger mit Superfähigkeiten oder Rüstung ist, sondern weil er eben der Kleine ist, der das zusammenhalten kann. Und das sagt die Frau. Deswegen finde ich auch da gibt es ein paar Dialoge, die ich ein bisschen, verbesserungswürdig finde, aber ich finde, von der Quantität her ist es sehr gut gelungen, dass wir so viel Zeit mit dieser Familie verbringen, dafür, dass Hawkeye jetzt eine deutlich vergrößerte Rolle spielt. Und was die Szene mit Wanda Maximoff im Finale betrifft, ich meine, du hast es im Prinzip richtig gesagt, aber entscheidend ist ja, wie er es formuliert und es ist andersrum, wie du es gerade gesagt hast. Er sagt erst, es ist okay, wenn du hier bleibst, hier in diesem Haus, wo du sicher bist. Keiner nimmt dir das übel. Aber wenn du zur Tür rausgehst, dann bist du ein Avengers. Dass er das, die Reihenfolge, finde ich, ist quasi wie ein innerer Aufruf. Eigentlich brauchen wir dir, aber keiner nimmt dir das übel. Eigentlich brauchen wir dich, aber keiner nimmt dir das übel. Also in der Rhetorik steckt da schon so ein kleiner Impuls hinter, wie er das formuliert. Und das finde ich wichtig. Sorry.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es viel wichtiger, dass er es sagt und jetzt nicht im Weg. Klar, es wirkt
grundsätzlich schon, aber
auf uns Zuschauer wiegt es natürlich so ein bisschen mehr, weil es so ein bisschen der Rocky-Push ist, so komm mit.
Ja, nicht nur für uns, auch für sie.
Ja, ich finde, das ist schon ein bisschen sehr kleinkariert.
Wenn wir hier über Details sprechen, müssen wir kleinkariert sein. Wir sprechen hier nicht oberflächlich immer von Hawkeye redet mit ihr und danach ist sie ein Avenger. Nein, wir reden hier darüber, was sagt er, was geht in ihr ab. Also müssen wir kleinkariert sein.
Ich fand viel cooler, dass in diesem Moment doch angesprochen wurde, dass es doch eigentlich lächerlich ist, was sie überhaupt da machen. Weil Hawkeye nämlich in dieser Szene auch sagt, ich habe einen Bogen, das ist total lächerlich.
Ja.
Diesen kleinen Moment fand ich wieder großartig, der war auch wieder typisch Joss Whedon.
Und Hawkeye kriegt den Moment mit Wanda, wo sie am Anfang des Films alle Leute irgendwie vernebelt in ihrer Magie und bei ihm klappt es halt nicht, weil er aufgepasst hat und sie dann vorher ausschaltet.
Was er aber auch mit diesem Spruch kombiniert, von wegen, ich war schon mal da, ich kenne das bereits, weil er ja in Avengers 1 unter dem...
Genau, und da Luke werden wir ihn haben, das ist ganz wichtig.
Und es ist clever, weil es wieder diese Geschlossenheit der Ereignisse aufgreift und weil es uns vor Wiederholungen bewahrt.
Gerade deswegen finde ich übrigens auch sehr wichtig, dass Hawkeye jetzt mal ein bisschen mehr im Fokus steht oder sogar ziemlich mehr im Fokus steht, weil er eigentlich im ersten Film nur damit verbracht hat, irgendwie stummer Handlanger von Loki zu sein.
Ja.
Es war sehr undankbar, am Ende durfte er rocken, aber das war rockender Statist sozusagen. Und jetzt sehen wir endlich auch mal was von ihm. Und ich finde tatsächlich diesen Fokus auf diesen menschlichen Charakter auf einmal selbst auch für den Zuschauer ziemlich wichtig, der sich ja unter diesen ganzen Superhelden auch auf einmal vielleicht schon ein bisschen verloren fühlt. Und dann haben wir plötzlich diesen menschlichen Ankerpunkt in diesem Film.
Ja, wie du sehr schön gesagt, Ankerpunkt. Dadurch, dass wir sein ganz normales Haus sehen mit seinem normalen Familienleben, wird nochmal bewusst, alle diese anderen Typen, auch Natascha, sind ziemlich krasse Exzentriker im Grunde.
Richtig.
Mit sehr ungewöhnlichem Leben.
Wisst ihr, was das erste war, was mir durch den Kopf ging, als ich das Haus gesehen habe? Hm? Crossover mit DC. Das sieht aus wie die Farm der Familie Kent.
Ich dachte, du wolltest jetzt schon sagen, endlich vernünftige Menschen. Aber, na gut.
Diese hier hätten Kevin Costner auf jeden Fall gerettet.
Wow! Ich dachte, ich bin der Man of Steel Disser.
Jeder hätte...
jeder. Selbst Hawkeye.
Richtig. Aber wenn du schon Man of Steel dissen möchtest...
Das habe ich letzten Podcast genug getan.
Ich weiß, aber dann sollten wir trotzdem hier erwähnen, das hast du aber auch im Forum, glaube ich, schon erwähnt, dass es diese großartige Anspielung theoretisch auf diese Riesenklopperei von Man of Steel gibt.
Ich bin überzeugt davon, dass das ganz bewusst eine Anspielung war. Wenn Iron Man in seinem mega Hulkbuster-Rüstungs-Upgrade gegen den wild gewordenen... Von Veronica, genau, weil Jarvis ist ja kaputt. Und dann kämpft er gegen den wild gewordenen von Wanda Maximoff verunsicherten Hulk, der durch Wakanda wütet. Und da sagt Tony Stark, er will sich den Hulk packen und sagt, komm raus aus der Stadt. Impliziert von wegen, da machen wir weniger kaputt, da sind weniger Leute. Das ist genau das.
Und wie viele Shots gibt es bitte, in denen die Avengers irgendwelche Zivilisten aus dem Weg
holen? Mal wieder.
Ja, richtig.
Zum Beispiel gerade auch in diesem selben Kampf. Er ist eigentlich mit dem Hulk beschäftigt und rettet dann diesen komischen fallenden Fahrstuhl, wo nur drei Leute oder so sind.
Ja.
Und benutzt dann den Fahrstuhl noch als Schleuder, so um dem Hulk eine draufzuzimmern. Was mehrere coole Sachen vereint. Nämlich, erstens sieht es cool aus, zweitens vereint es diese Rettungstat und drittens geht es nahtlos über in einen cool visualisierten Schlag gegen den Hulk.
Richtig. Also man kann wirklich sagen, obwohl ich Man of Steel ja sogar mag, dieses war tatsächlich nicht extra, das, egal. muss man einfach sagen, dass das Superman da drin eben die nach sich selbst suchende Missgeburt war. Die Avengers sind Helden. Setzt dann 10-Jährigen rein, der will die nachmachen. Und
auf jeden Fall.
Gerade das macht es natürlich aber auch aus. Das ist
und das
wunderbar.
An Tony Stark, der in diesem Film kurz davor etabliert wurde, er hat es versaut, weil er Blödsinn gemacht hat mit seiner Arroganz und schnell Kurzschlussentscheidung bezüglich Ultron.
Richtig.
Also Steve Rogers ist ziemlich klar, dass das moralische Zentrum. Aber alle anderen haben ihre Schwächen und Narben und so weiter, die sie auch gerne mitschleppen. Aber sie vergessen darüber nicht, was sie für eine Verantwortung haben. Oder sie vergessen nicht, dass sie etwas leisten können.
Und wie leicht hättest du hier die Stadt opfern lassen können bei Age of Ultron, weil eben am Ende ja eigentlich der große Plan von Ultron da drin besteht, so eine riesengroße Stadt, ich weiß nicht mehr, was es war, was Rumänisches, ne?
Sokova. Ja, das war auch wieder...
Auch wieder Sokova, okay. Diese riesige Stadt auf jeden Fall gen Himmel schweben zu lassen und wenn sie hoch genug ist, wie einen riesigen Meteor auf die ganze Welt knallen zu lassen. Und wie einfach wäre es hier für die Avengers zu sagen, alles klar, es wird ja sogar thematisiert, es wird ja genauso gesagt, die Rechnung ist doch einfach, entweder diese Stadt opfern oder die ganze Welt,
ja.
Dann nehmen wir die ganze Stadt.
Und je höher die Stadt steigt, desto mehr Menschen würden beim Aufprall sterben. Das
ja,
wird mehrfach betont.
Genau das ist es. Und wie einfach hätte man hier sagen können, ey, wir machen jetzt hier einen auf Man of Steel und jagen das Ding einfach direkt in die Luft.
Für das höhere Ziel.
Halt gezwungen.
Ja. Richtig. Aber nein.
2000 in der Stadt, um 7 Milliarden zu retten.
Genau, aber nein, wir haben hier richtige Helden. Hier wird die Rettung dieser Stadt thematisiert. Wir wollen nicht die opfern, um mehr zu retten. Wir wollen alle retten, weil wir sind Helden. Wir versuchen es wenigstens, auch wenn wir uns dabei selber opfern müssen und versagen. Und das macht es natürlich auch aus, weswegen wir dann sagen, Helden, ja!
Ne? Jetzt würde der Zyniker sagen, bis es mal schief geht.
Ja, das wird der Zyniker sagen, aber deswegen ist Clark Kent ein zynisches Sackgesicht und Tony Stark ist ein selbstverliebter Egomane, den wir cool finden.
Was sagt ihr denn über Vision?
Was sagen wir über Vision, dieses uneheliche Kind zwischen Man of Steel und Sinestro? So ein bisschen die lebendig gewordene Spielfigur zum Film. Also ich finde, ich dachte erst, oh cool, er ist Hellboy. In dünn. Mit Cape. Und dabei wissen wir doch schon seit den Unglaublichen, verdammt nochmal, Capes sind eine schlechte Idee.
Ich finde es so geil, er ist gerade erwacht, attackiert erst Thor, versteht dann, wer er ist, wo er ist, macht sich dunkler und dann im Prinzip erst ein großer Handlungsschritt. Ich brauche ein Cape.
Ja, 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 absolut.
Großartig.
Nein, tatsächlich muss ich jetzt echt sagen, Joss Whedon und generell bei allen Marvel-Filmen, Marvel Cinematic Universe-Filmen war es so, die Helden, die sie geschaffen haben, haben sich niemals geschämt für ihre Uniform und dass sie comic-mäßig aussehen, aber sie wirkten immer in das Setting total passend. Bei Vision war es das erste Mal, als er aufgetaucht ist, dass ich gedacht habe, irgendwie werde ich gerade rausgerissen, das ist jetzt gerade irgendwie doch 90er TV-Niveau. So schlimm ist es jetzt vielleicht nicht, aber es war tatsächlich, es war, finde ich, schlechter gelöst als bei allen anderen Helden.
Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Ich hab einen Verdacht, woran das, glaube ich, liegt, nämlich an den Augen.
Meinst du? Echt?
Ich hatte das Gefühl, dass es wirklich die Augen sind, die dieses viel zitierte Uncanny Valley, diesen Moment, wo etwas Künstliches so real ist, dass es befremdlich wirkt, weil es eben nicht vollständig real ist. Und ich glaube, die Augen, weil es eben wirklich ganz normale menschliche Augen sind, die von Paul Bettany, der übrigens sonst Jarvis gesprochen hat.
Ja, aber er sieht auch aus wie ein rot angemalter Paul Bettany.
Ja, ja. Genau das ist es. Es ist so ein Fanfiction-Kostüm. Ein sauaufwendiges Fanfiction-Kostüm.
Aber ich glaube, hätte er ganz, ganz normale graue Schlitze oder so in den Augen, ich glaube, die Wirkung wäre abgeschwächt worden.
Meiner Meinung nach hätte er maschineller aussehen sollen.
Mhm, das glaube ich auch.
Weil er sah halt extrem wie ein Mensch aus. Auch von
was ja auch Ultrons Sinn war, der ja quasi einen neuen Körper für sich bauen wollte. Mit diesem Vibranium als Hautersatz.
Ja, aber dann hätte vielleicht Vision mehr wie Ultron aussehen sollen. Also auch vom Gesicht. Ich weiß, es ist schwierig, weil er komplett unmenschlich aussah.
Ja.
Aber Daniel hat schon recht. Vielleicht ist es auch einfach die Farbwahl gewesen. Weil er sticht so dermaßen heraus. Und
ja gut, aber
wir hatten vorher
sieht der in
wir hatten den Collector, der schon schräg aussah. Und zig Figuren in Guardians. Gut, da war das ganze Umfeld.
In grün und blau und so weiter, ja. Die pinke Assistentin vom Collector.
Ja.
Keine die noch Ahnung. Viel mehr angemalt aussahen, weil sie genau das waren.
Ja, im Grunde sehen sie aus wie die bunten Frauen aus den Star Trek-Filmen. Ne?
So ein bisschen Mess-Effekt kam da durch auf einmal.
Und die Figur an sich, sie kommt ja auch total mysteriös rüber. Ne? Man weiß jetzt nicht, ist der überhaupt zu trauen, aber dann kommt natürlich die Hammer-Szene.
Die Hammer-Szene.
Aber erstmal, die Hammer-Szene.
Erstmal, dass er mysteriös ist, finde ich sehr passend, weil er muss mysteriös sein. Er ist eine neu erschaffene Kreatur, ein nicht definiertes irgendwie Wesen. Wir wissen nicht, zu welcher Welt gehört. Er ist nicht menschlich, er ist kein Cyborg, er ist kein Außerirdischer, er ist eine komplett neue Entität, für die es erstmal kein Definitionsspektrum gibt. Das heißt, er muss mysteriös wirken.
Haben eigentlich alle mitgekriegt, dass am Anfang, wo die Hammer, wir probieren mal den Hammer hochzuheben, da musst du gleich noch was zu sagen.
Muss ich?
Zu was Pietro betrifft. Achso, was danach kommt, ja.
Ja, über Pietro sprechen wir gleich.
Ja, jedenfalls, bei der Hammer-Szene ist Cap ja auch mal dran und versucht ihn hochzuheben. Hm. Und ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, aber der Hammer bewegt sich ein Stück.
Ja, ja.
Und ja, das muss man mitgekriegt haben, weil das ist ganz schön eingefangen. Wir haben den Hammer im Vordergrund, wir haben Caps Hand am Stiel und im Hintergrund sitzt Thor, der das beobachtet und amüsiert sich, weil keiner sonst schafft es. Hier Tony und Rhodey, beide mit Iron Man Handschuhen kriegen es nicht gebacken und so weiter. Und dann Steve zieht er dran und ein ganz kleines Stück bewegt er sich und Thor denkt sich, ach du Scheiße, das hätte nicht passieren sollen.
Richtig.
Ja. Und das sind wieder diese kleinen Details, die zeigen, dass Joss Whedon diese Figuren wirklich sehr gut kennt und weiß, wie man mit deren Fähigkeiten, mit deren Mythologie und so weiter umgehen kann, um das immer zu erweitern, um sowohl die Kraft als auch Gadgets, Fähigkeiten und Charakter zu verstärken.
Auch ich gebe euch einen Brief und Siegel drauf, in den nächsten Jahren wird es irgendwann eine Szene geben, in der Cap den Hammer hochhebt und für irgendwas Wichtiges einsetzt.
Er knüppelt damit Thanos auf die Nase.
Ja, vielleicht. Es wird auf jeden Fall ein glorreicher Moment.
Und dann, ja, Visions Mysteriosität wird sofort abgeschwächt oder in ein, okay, nehmen wir ihn erstmal als einen von uns wahr, durch diesen Hammer-Moment, wenn er ganz locker, hier übrigens Thor, dein Hammer, ihn so überreicht, so ganz locker, flockig. Und wir haben es vorher in dieser Sequenz ganz ausführlich betont, wer den Hammer tragen kann, ist würdig. Also, laut Mjolnir ist Vision erstmal würdig.
Und mal ganz ehrlich, wenn wir mal uns drauf beschränken, das ist ein Hammer. Damit kann man jetzt nicht so viele Sachen machen, sollte man meinen. Aber wenn wir jetzt mal zurückdenken, so seit dem ersten Tor und Avengers und so, denen ist echt eine Menge cooles Zeug eingefallen, oder?
Gerade weil der Hammer auch gerne mit Caps Schild kombiniert wird.
Als Gong.
Als Gong, genau. Oder als gehämmerte Frisbee und so weiter.
Oder auch Caps Schild. Es ist eigentlich nur eine Scheibe, ein Deckel, aber auch denen fallen immer wieder tolle Sachen ein, was man machen kann.
Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Mir ist es gerade bei
Vision.
Ja, irgendwas mit Vision und dem Hammer. Aber es ist mir gerade entfallen.
Egal.
Ja.
Pietro und Wanda. Hast du das kommen sehen?
Nicht kommen sehen. Ja, sorry. Das ist das Entscheidende. Hast du das nicht?
Nee, wir müssen ja alle unseren Zweck erfüllen. Ja,
absolut.
Mein Zweck ist klug zu scheißen, aber...
Ja.
Das raubt, so zitiert, wie du es gesagt hast, raubt dieser Szene den kompletten Sinn. Ja. Ja, du schüttelst jetzt abfällig den Kopf, so wie, wie kann der blöde Snob Klugscheißer nur und so weiter, aber es ist nun mal so.
Sowas führt zu Civil Wars, ich sag's
ja.
Mal.
Ja, aber zum bereits gesehen Civil War.
Ja. Ja, vereint euch bitte, schlagt euch auf eine gewisse Seite.
Ja. Ich bin die Schweiz, ich bin neutral.
Okay, Schweiz, wie fandst du denn die Twins?
Die Twins, ich fand sie ziemlich cool. Wobei man gerade bei einem der beiden, und zwar bei Quicksilver, genau, bei Quicksilver, haben wir ja vor kurzem eigentlich schon gesehen in einer ganz anderen Version, und zwar im X-Men-Universum, wo er in einem durch und durch durchschnittlichen Film einmal eine Szene an sich gerissen hat. Und jetzt kommen natürlich die ganzen Leute und streiten sich, wer ist der coolere Quicksilver und was weiß ich. Nach
der Szene haben alle vermutet, ja, der von Avengers kann einpacken.
Ja, aber es war nicht so. Ja, natürlich, er hatte jetzt nicht so eine total ausgedehnte Szene. Aber gerade, dass er sie nicht hatte, spricht für Joss Whedon.
Richtig.
Ich fand, er hatte seine kleinen Momente, die sehr cool umgesetzt waren, aber er wurde nicht als allmächtiger Typ, der während seines Zeitstillstandes auch noch hurtig und Schabernack, Musik hörend Schabernack mit... Genau, mit das stimmt, aber das egal. Auf jeden Fall, statt Schabernack zu treiben und alles easy zu sehen, haben wir hier einen Quicksilver, der definitiv angestrengt ist bei dem, was er da macht, der ganz mehrmals außer Puste
ganz
ist,
genau.
Der nicht einfach irgendwelchen Kugeln ausweichen kann oder sowas. Und erst das macht diese Fähigkeit von ihm so wahnsinnig spannend und interessant.
Ja, der Quicksilver, so sehr ich die Szene aus dem X-Men-Film mag, weil als Szene für sich genommen, war das sehr witzig und visuell interessant.
Sie war geil umgesetzt.
War auf jeden Fall geil umgesetzt. Aber die Figur Quicksilver im X-Men-Universum ist durch diese Fähigkeit quasi ein Gott. Also was der dadurch, dass er das so sehr verlangsamen kann, die Welt um sich herum und nicht mal angestrengt dabei ist, steht ihm wirklich quasi alles offen. Und da finde ich es wirklich, wie du schon gesagt hast, Daniel, dieser Quicksilver bei Ultron, man sieht ihn wirklich mehrfach, wie er aus der Puste ist und er ist generell nicht so schnell und wir lernen ihn als Figur kennen. Wir lernen seinen Hintergrund kennen, auch wenn er so ein bisschen rudimentär ist, aber er ist da. Wir können seine Beziehung zu seiner Schwester nachvollziehen. Generell erstmal seine Antipathie gegen die Avengers und explizit Tony Stark. Und wir schaffen es sogar, seinen Wandel nachzuvollziehen bis zu dem Moment, wo er Hawkeye das Leben rettet und dafür sein eigenes Leben hingeht. Also sein Todesmoment, auch wenn man sich denkt, ja, wie billig, da finden die eine Figur ein, nur um sich sterben zu lassen. Aber der Weg dahin ist, wenn auch in sehr aufs Grundsätzliche runtergebrochenen Szenen, aber das Wesentliche ist da, um diese Figur eben lebendig zu machen. Und mittendrin gibt es mehrere, ein halbes Dutzend Momente, die einfach so als Humorelemente oder kurze Charaktermomente drin sind. Es gibt dieses Dreifache, was du gerade angesprochen hast, das Zitat. Hast du das nicht kommen sehen? Erst gegen Hawkeye, dann von Hawkeye zurück und dann zum Schluss in einem ganz derselbe Satz in einem ganz anderen Kontext. Das ist großartig auch entwickelt. Und dann diese Szene mit dem Hammer. Ich meine, es gibt die Szene im ersten Avengers mit mickriger Gott. Ich glaube, es wird für ewig die Szene des Superhelden-Universums, zumindest bei Marvel. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass da irgendwas drüber kommt.
Sorry, dass ich dich unterbreche.
Ja.
Aber meinst du nicht eher die Szene im Flugzeugträger, wo Hulk versucht, den Hammer hochzuheben?
Nein, mickriger Gott ist die Szene.
Ja, das weiß ich. Aber ich meine jetzt in Bezug auf diese Hammer-Szene.
Jetzt kann ich dir gerade nicht folgen.
Du wolltest doch gerade die Szene ansprechen, dass Quicksilver den Hammer schnappt.
Ja.
Ja, und das versucht jemand anders, der nicht Thor ist, auch schon mal.
Ja, aber im ersten Avengers, wo Hulk das versucht, will er den nehmen, um gegen Thor zu kämpfen und stellt fest, geht nicht, also haut er ihn drauf. Und das ist
super lustig, weil in dem Moment, wo er seine Kraft einsetzt, drückt er sich selber eher durch den Boden, als dass er den Hammer aufhält.
Es ist lustig, ohne Frage, ich mag den Moment. Aber ich finde, dieser hier, wo Quicksilver, der übrigens, glaube ich, nie so genannt wird,
geht er auch nicht, nee.
Der rennt daher ist noch und sieht dann Mjolnir so in Zeitlupe neben sich herfließen und denkt, oh, wie praktisch, ein Hammer, den nehme ich mir und greift zu und wird mitgerissen, weil er eben nicht würdig ist. Das, finde ich, ist wieder diese Kombination aus Humor, irgendwie gewisse Action und gleichzeitig diese Einbindung von, wie funktioniert eigentlich diese Welt und diese Figuren.
Richtig, es ist genau das macht auch übrigens guten Humor aus, dass er dazu genutzt wird, um sogar noch die Charaktere nicht weiterzuentwickeln, aber um ihnen Charakter zu geben.
Ja.
Und das ist toll, diese Kleinigkeiten. Ich glaube, diese Kleinigkeiten, das ist aber auch Joss Whedon.
Auf jeden Fall. Also ich bin echt gespannt, ob das so weitergeführt wird, weil das ist etwas, was auch die tollen Captain America Winter Soldier oder so nicht in der Hülle und Fülle hatten.
Das gut. Ja, um langsam zum Ende zu kommen.
Sehr gut.
Würde ich trotzdem noch einmal euch eine Frage stellen. Mir ist nämlich aufgefallen während des Films, einige Schnitte wirkten für einen so dermaßen großartigen Regisseur wie Whedon doch leicht schlampig gesetzt.
Zustimmung.
Und dass das generelle Tempo des Films war schon fast too much. Was wirklich sehr schade war, also ich fand, man wird viel zu schnell ins Geschehen reingeworfen. Wir hatten bei Cap 2 gerade mal diesen von Strucker, der eingeleitet wurde, und diese Bedrohung hat gerade mal angefangen. Avengers 2 beginnt quasi damit, dass diese Bedrohung schon wieder gestoppt wird. Wo ich mir denke, gut, das hätten, wenn es nur darum geht, dass diese Zwillinge jetzt auftauchen und durch diese Bedrohung entstanden sind, hätte man es auch irgendwie besser oder anders lösen können. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen bei einer Filmreihe, die sonst so dermaßen viel Wert darin liegt, alle Handlungsstränge gut ineinander überlaufen zu lassen.
Cashman ist eigentlich auch ein zu bekanntes Gesicht, um in insgesamt 5 Minuten oder so vorzukommen.
Ja, genau das ist es. Ich glaube, da fiel tatsächlich, glaube ich, viel der Schere zum Opfer, um das Ganze doch noch einigermaßen auf seine 2,5 Stunden zu bringen. Könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nur ein Gedanke von mir.
Es ist schon eine Extended-Fassung fürs Heimkino angekündigt worden.
Wirklich Extended? Also ich hatte nur gehört, dass es die Deleted Scenes...
Ich glaube, ja, es ist eine Extended angekündigt. Und ich glaube, die wird nicht nur länger sein, die wird auch leicht anders geschnitten sein. Weil ich habe auch die Vermutung, dass die wahrscheinlich nicht ganz fertig geworden sind und gesagt haben, wir müssen den Film jetzt ins Kino bringen, aber lass uns danach nochmal dran gehen.
So sah er tatsächlich aus, fand ich. Wobei, wenn viele andere Filme in ihrer fertigen Version so aussehen würden wie diese vermeintlich leicht unfertige Version von Avengers 2, dann wäre diese Filmwelt eine bessere.
Ja.
Das müssen wir einfach mal dazu sagen.
Ich fand es viel eklatanter, dieses Gefühl, da fehlt irgendwas bei Thor. Wenn Thor hat seine Vision, irgendwas geht in Asgard vor, die Leute sind tot oder so weiter, ich muss da mal hin und gucken. Dann sehen wir ihn kurz, wie er Dr. Selvig abholt, in irgendein Bad steigt, ich weiß zumindest gerade nicht, auf welchem Planeten dieses komische Bassin da ist. Und dann ist er wieder für eine Viertelstunde weg und kommt dann hin und weiß plötzlich über alles Bescheid, über Infinity-Steine und so weiter. Da wirkt es so, als fehlt irgendwas, als würde komplett Thors Ausflug nach Asgard fehlen und komplett, was er da in diesem komischen Wasserbecken der Weisheit oder so, was auch immer das ist, sieht. Das ist wieder irgendwie in einem Zwischenschnitt versunken, wichtige Hintergrunddetails, die dann nur über Dialoge kommen, die wir aber, glaube ich, besser hätten
sehen können. Meiner Meinung nach werden sie es besser gelöst. Sie haben ja sowieso in der Szene Idris Elba als Heimdall. Ja. Seine Macht ist es, er kann quasi unendlich weit gucken ins Universum. Sie hätten es vielleicht so machen können, dass Thor ihn besucht und er dafür für Thor irgendwie mal einen Blick ins Universum wirft und da sieht, okay, da kommt eine Bedrohung oder irgendwie so halt. Auf jeden Fall besser als diese komische Traumszene, die so aussieht, als wenn die dabei Matrix in Xion unterwegs sind und da ein bisschen upraven oder so.
Es sah wirklich sehr nach Orgie aus, ja.
Naja, es war Valhalla.
Ah, okay.
Es war das Totenreich.
Ja, es könnte aber cooler aussehen, finde ich.
Ich fand visuell, fand ich super. Ich fand, da waren coole Masken im Hintergrund und so weiter. Ich fand nur die Integration in die Geschichte ein bisschen schwammig und viel störender halt Direktion auf diese Vision, nämlich der Ausflug nach Asgard und dann dieses komische Becken der Weisheit, was auch immer es ist, was ihn dann aufklärt über Thanos und Infinity Stein. Cool. Ja. Und da fehlt halt irgendwas und es ist irgendwie bezeichnend, dass es Thor trifft, der sich doch so ein bisschen zum Sorgenkind des MCUs entwickelt, habe ich so das Gefühl.
Oh. Genau, aber ob es jetzt später eine Extended geben wird oder nicht, ich würde es natürlich begrüßen. Nun haben wir bisher nur diese Kino-Version, wie sie ist. Und einfach mal, um da dieses kurze Fazit nur für Avengers zu ziehen. Ich persönlich muss echt sagen, ich habe jetzt auch gerade im Forum viele enttäuschte Meinungen, wobei das alles auf vieles hohem Niveau enttäuscht ist, gelesen. Ich war es nicht. Mir sind all diese Fehler tatsächlich aufgefallen. Wir haben uns ja jetzt auch drüber unterhalten. Mhm. Aber dennoch hat mich dieser Film von Anfang an so in den Kinosessel gedrückt, dass es mir tatsächlich egal war. Also der erste Teil war zweifelsohne der rundere, der fertigere. Aber dieser zweite Teil war für mich der irgendwie fesselndere noch. Man hatte Ultron, man hatte diese relativ etwas düsterere Atmosphäre. Ich habe bewundert, dass sie nicht einfach nur den ersten Teil nochmal neu gedreht haben, sondern dass sie wirklich, ich habe jetzt schon wieder muss ich die Lanze hier für Marvel brechen. Nein, dieser Film war nicht mutlos, es war relativ mutig, einen komplett anderen Weg zu gehen. Es war mutig, tatsächlich noch mehr comichaftige Elemente dort reinzubringen. Vision zum Beispiel, genau, man kann ihn, ne, selbst ich sah ihn jetzt eher kritisch, aber verdammt nochmal, es ist irgendwie cool, dass das so da drin ist. und so ein Film wäre noch zu Zeiten von Avengers 1 nicht möglich gewesen. Die Action ist unglaublich brachial, es wird nochmal eine Schippe draufgelegt. Es ist quasi der Stinkefingerzeig in Richtung Michael Bay, weil dieser Film schafft es tatsächlich, an die Zerstörung eines Michael Bay-Films ranzukommen und ist in jedem kleinen Finger stilvoller. Und hat so dermaßen gute Action-Szenen auch da drin, die, obwohl wir sagen, sie sind teilweise schlampig geschnitten, sind sie, ne, im Gegensatz zu vielen anderen fertigen Actionfilmen, einfach gut geschnitten. Und ich bin wirklich vollauf zufrieden mit dem Film, schon so wie er jetzt ist. Bei einer objektiven Kritik könnte ich jetzt dadurch keine 10 von 10 Punkten oder sowas geben. Haha, darf man ja sowieso nie und bla bla. Aber, aber subjektiv war der Film für mich schon echt ein ziemliches Highlight und ein ziemliches Brett.
Ich will nur eine Kleinigkeit einwerfen. Hm? Ich fand den Film auch sehr gut und wahrscheinlich liegt es auch daran, ich habe ihn in der Nachtvorstellung gesehen, in der frühestmöglichen. Und ich war ich glaube, 4 Uhr zu Hause. Das war vielleicht nicht die beste.
Du hast den kompletten Mittelteil verstanden. Jetzt war mir alles verschlafen. Jetzt ist mir alles klar.
Ja. Nein, ich denke auch, ich habe den ersten Avengers ein paar Tage vorher nochmal gesehen. Und der hat mir extrem gut gefallen. Sogar fast mehr als im Kino damals. Das hat vielleicht dann auch nochmal... Und naja, ich glaube, ich bleibe dabei, dass Ultron mir nicht gut gefallen hat. Vielleicht gefällt mir Spaders Version im Originalton nochmal sehr viel besser.
Die Stimme, ja.
Also Andreas Fröhlich, stimme ich dazu, hat das super gesprochen, aber Spader hat natürlich einen ganz anderen Klang. Und ich bin gespannt, wie das im Original klingt. Christian?
Ja, im Prinzip bin ich auch im Prinzip sehr zufrieden, auch wenn ich ganz klar sagen würde, der erste Avengers war besser und zwei, drei Einzelfilme waren auch besser. Aber das größte Huhn habe ich mit dem Ende zu rupfen, weil ich finde, mir fehlt da so ein bisschen das, was eigentlich bisher immer die Stärke von diesem Universum war, nämlich das Erlebte zu verarbeiten in Charaktermomente. Und ich fand dieser Riss, der da letztendlich durch das Avengers-Gefüge gegangen ist und auch gehen muss, der zweifellos da ist, hätte ein bisschen stärker sein können. Ich finde, Thor ist Tony an die Google gegangen und Tony und Cap haben sich gestritten und so weiter. Und am Ende sind die doch irgendwie Buddies, auch wenn die so in verschiedene Richtungen abdriften. Aber so vom Gefühl her ist das Ende so ein bisschen sehr, sehr locker. Es ist, die haben die Gefahr gebannt, es sind nicht viele Leute gestorben, es gab keine große Katastrophe. Und das, was die Avengers jetzt zerrütten wird, weil wir wissen ja, als nächstes steht Civil War an, ist nur in Ansätzen dabei. Ich meine, der Film endet im Prinzip damit, dass Steve seine neuen Avengers neu zusammengesetzt mit einigen markanten Gesichtern, die fehlen, quasi zum Training schickt. Aber das ist auch das Größte und mir fehlt da so ein bisschen die Emotionalität, die zeigt, das hier war eine ziemlich große Sache, eine einschneidende Sache, emotional und auch mit dem, was da passiert ist, wie das die Welt und die Wahrnehmung der Welt verändert hat. Und da fehlte mir so ein bisschen, was ich gerne gesehen hätte.
Meine Vermutung mittlerweile ist, die wollten diesen Mega-Event-Film für alle auf keiner zu düsteren ersten Note enden.
Es muss ja nicht zu düster, aber ungefähr so wie damals Empire Strikes Back, also von Star Wars geendet hat.
Ich glaube, so düster wollten sie nicht.
Ja, offensichtlich, aber ich finde, das war ein Fehler.
Dramaturgisch hätte es dem Film gut getan.
Und ich glaube eigentlich auch, dass sie sich das erste finanziell leisten können und dass Joss Whedon clever genug ist, um sowas eigentlich zu erkennen und umzusetzen. Vor allem, weil sie eben auch wirklich planen, das auseinanderdriften zu lassen. Dass wirklich die große Katharsis kommt, wenn es dann wirklich gegen Mr. Oberschurke geht. Dass da alles wieder was im Mittelteil, auch wenn es vier Teile werden, aber Infinity War ist nun mal ein zweigeteilter dritter Teil, der Mittelteil muss quasi mit einer Zerstreuung und Trennung enden. Und so halb tut er das, aber eben nicht wirkungsvoll genug.
Ja, das habe ich tatsächlich aber auch nicht so ganz nachvollziehen können. Ich hatte es da auch wirklich anders erwartet, weil man sieht hier und da ja, dass wirklich die, ich wiederhole nur eigentlich, was du gerade gesagt hast, dass wirklich das in Anfängen auch schon da war und dann irgendwie nicht ausgespielt wurde.
Ja. Also hätte gar nicht viel mehr bedürftet, aber einfach dieses lockere, Tony fällt in seinem Lambo weg oder so und Cap geht wieder zu Pseudo-Shield und trainiert seine neuen, ist ein bisschen zu locker. Ich hätte mir da diese Trennung ein bisschen härter, ein bisschen weniger, ey, wir sind ja eigentlich doch Bros,
mäßig gewünscht. Das letzte Gespräch zwischen den beiden ist ja, Tony fragt, ey, alles in Ordnung bei dir? Yo. Und da ist keine Zweifel werden da gesehen.
Ja, die haben so. Sich total lieb.
Cap guckt nicht hinter ihm hinterher und denkt sich nur, der wird noch Probleme machen oder so. Nee, nee. Mhm.
Das Einschneidendste ist der Hulk, der sich von Natasha trennt, der Brutasha quasi auflöst und ins Ungewisse fliegt, weil er seinen inneren Mr. Hyde nicht unter Kontrolle hat.
Was natürlich letztendlich mehr oder weniger nur das bequeme Mittel ist, um den Hulk bis zum nächsten Avengers erstmal wieder aus dem Spiel zu nehmen.
Auf jeden Fall, ich möchte bitte eine After-Credit-Scene bei einem der nächsten Filme haben, wo man einfach noch sieht, dass der immer noch fliegt.
Ja, genau. Einfach so. Nur ihn im Flugzeug. Ja, das wäre schön.
Ja.
Oder einfach bei irgendeiner Action-Szene im Hintergrund. Immer im Hintergrund.
Jeder Film der nächsten Phase müsste damit enden, dass er nur im Fußball funktioniert. Selber Afrika.
Ja, absolut. Er ist ja voll großartig.
Beim nächsten Guardians fliegt er irgendwo durchs All.
Davon gehe ich übrigens aus, dass sein Ziel erstmal darin besteht, den Planeten zu verlassen. Weil es gibt doch diesen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber
Planet Hulk, ne?
Ja, gibt es, aber das meinte ich nicht.
Oh.
Im Dialog mit Natasha, sprechen sie doch darüber von wegen, er sagt so etwas, durch die Begegnung mit Maxima hat die Welt den wahren Hulk erstmalig kennengelernt, also diesen unkontrollierbaren Hulk. Hm. Und er sagt dann so wegen, wo soll ich mich denn verstecken? Wo kann ich mich verstecken, ohne eine Gefahr zu sein? Das impliziert ja, auf diesem Planeten gibt es nichts. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass der Kurs erstmal Richtung Weltall geht.
Vor dem Film gab es ja die Vermutung, dass der Hulk ihm ins All geschleudert wird und dass die Guardians den dann irgendwie in Guardians 2 aufsammeln und dann mit zu dem Infinity War bringen.
Ah, okay.
Und dass man Planet Hulk da irgendwie verwurschtelt. Aber James Gunn hat gesagt, das wäre nicht so. Also müssen wir gespannt sein, was da noch kommt.
Und wenn James Gunn das sagt,
dann kann das nur richtig sein.
Dann kann das nur richtig sein. Okay,
Leute. Wird nicht alt.
Leute, wir müssen uns dem Vorhang nähern, deswegen...
Ganz schnell Ant-Man.
Gibt es noch einen Film, den haben wir jetzt noch nicht gesehen.
Ja, logischerweise.
Das ist. Aber trotzdem kann man ja schon ein bisschen drüber sprechen.
Wir haben es ja eben schon angerissen mit dem Edgar Wright-Hickhack.
Christian, worum geht es denn in Ant-Man?
Es geht.
Ganz kurz.
Also Michael Douglas war der ehemalige Ant-Man, zumindest glaube ich, dass er den spielt jedenfalls. Es gibt diesen Anzug, es ist ein gebauter Anzug, der die Fähigkeit besitzt, seinen Träger auf Insektengröße schrumpfen zu lassen und gleichzeitig aber mit kinetischer Energie, bla bla bla, Wissenschaft und so weiter, die Kraft zu behalten oder umzukehren und so weiter. Das heißt, er hat ganz viele Möglichkeiten, er kann mit Insekten kommunizieren und so weiter. Und da gibt es so einen Wissenschaftler, gespielt von Corey Stoll, der will das natürlich wieder als große Waffe nutzen und so weiter. Und Mr. ehemaliger Ant-Man Michael Douglas will das verhindern und sorgt dann dafür, dass Paul Rudd, ein ehemaliger Dieb und Sträfling, die Chance bekommt, sich zu beweisen. Er soll diesen Ant-Man-Anzug klauen und für das Gute einsetzen, damit dieser andere Typ ihn nicht für das Böse einsetzt.
Yellow Jacket,
ja, der so aussieht wie ein wild gewordener Skorpion, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er komische Stacheln vom Rücken, die Laser schießen.
Ja, das ist halt das Edgar Wright-Projekt, was Edgar Wright dann
nicht
verlassen
mehr macht.
Hat und übernommen hat. Was so schräg ist, ein Mann namens Peyton Reed, der sicher ganz nett ist, aber das ironisch ist ja, dass alle gesagt haben, ja, die holen sich bestimmt einen Ja-Sager. Und hier stimmt das sogar, weil der Film, den Peyton Reed davor gemacht hat, der Ja-Sager hieß.
Tete. So, ja, jetzt, wo wir diesen Witz aus dem Weg haben, ich habe zwar noch keinen Film von ihm davor gesehen, glaube ich, aber ich glaube, ich habe mehrfach gehört, dass der Ja-Sager nicht unbedingt der Film ist, der Peyton Reeds Regiestil am nächsten kommt oder am besten beschreibt.
Oh, ich kenne, glaube ich, auch einen Ja-Sager von ihm.
Deswegen all die Leute, die sagen, der hat so eine trockene, billige, veraltete Jim Carrey-Komödie gemacht, das wäre nicht so ganz zutreffend von dem, was er vorgemacht hat. Der soll wohl angeblich eher in die Richtung irgendwo zwischen James Gunn und David O. Russell gehen.
Er ist auf jeden Fall kein Action- oder Big-Budget-Regisseur. Aber gut, das waren viele, viele von den anderen.
Richtig, das waren die Russos auch nicht. Und ich fand den Trailer zum Beispiel sehr, sehr unterhaltsam, was insbesondere an der Schlussszene liegt mit dem Modellzug.
Ja.
Was umso besser wirkt, weil es eben nicht einfach nur ein Modellzug ist, sondern weil es Thomas die freundliche Lokomotive ist. Finde ich herrlich. Und wenn der Film diesen Ton beibehält, so ein bisschen augenzwinkernd und dennoch ernsthaft, so wie es die Marvel-Filme häufig schon sehr richtig gemacht haben, dann glaube ich, wird das unterhaltsam. Was ich mich nur frage, ist, wie groß die Rolle von Ant-Man im...
Wie groß,
ne? Tete. Welche Rolle er im weiteren Universum spielt. Denn Kevin Feige hat auch, als Edgar Wright noch dabei war, gesagt... Edgar Wright ist der einzige Grund, warum wir Ant-Man machen. Jetzt ist Edgar Wright weg,
ja, und,
Marvel ist so ein bisschen...
2019 ist kein weiterer Ant-Man
verzeichnet. Was schon bezeichnend ist. Und jetzt ist Ant-Man so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Und ja, müssen sie durchziehen und dann, fürchte ich, wird er mehr oder weniger so am Rande verlaufen. Ich meine, so eine Figur wie Wasp, die Assistentin von dem ehemaligen Ant-Man, gespielt von Evangeline Lilly, die könnte man zu einer Figur machen, und würde Joss Whedon dabei bleiben, würde der die hundertprozentig zu einer Avengers-Figur machen, da Joss Whedon aber nicht mehr dabei ist, würde ich selbst das anzweifeln. Also ich wäre echt nicht überrascht, wenn 2019 vielleicht irgendwann mal Stephen Lang-Institut oder sowas genannt wird, aber nicht viel mehr.
Es ist ja auch so, in den Comics wird Ultron aus Avengers Age of Ultron eigentlich von dem Ant-Man erfindet.
Richtig, und da das dann schon raus ist, also so ein Kerneinfluss von Ant-Man, den er auf das MCU haben könnte, ist schon raus. Auch das bestärkt mich eher in der Vermutung, dass er nicht wirklich viel mit dem Ganzen zu tun hat, haben wird.
Jetzt könnte man natürlich sagen, dass wir haben ja am Ende von Avengers 2 mehr oder weniger Caps Team gesehen, bestehend aus der Witch, aus Falcon, aus, ich weiß nicht, war War Machine auch dabei?
War Machine war auch dabei.
Ja, und Scarlett. Mhm. Nein, also Scarlett Johansson sind auch dabei. Aber Ant-Man besitzt ja sehr ungewöhnliche Kräfte und wäre eigentlich eine interessante Ergänzung für dieses Team. Aber die fangen Civil War jetzt ja schon an zu drehen, bevor Ant-Man überhaupt ins Kino kommt.
Ja.
Von daher kann Marvel jetzt ja noch gar nicht wissen, ob Ant-Man ein Riesenhit wird oder eher so, ja, der wird schon nicht floppen. Aber kann auch sein, dass er also im Vergleich zu den ganzen letzten Filmen sehr viel weniger einspielt.
True Story oder Fun Fact, wie du immer sagst, die Schlussszene aus Avengers 2, wo die ganzen neuen Avengers da vor Cap auftauchen, wo Scarlet Witch auftaucht, war bei den Dreharbeiten eine grüne Wand und ursprünglich hatte Joss Whedon geplant, da Spider-Man auftauchen zu lassen.
Ah, okay.
Und dann nur durch Additional Photography wurde dann Scarlet Witch da hingepackt. Und ähnlich könnte man dann auch vorgehen, dass man zeitsparend dreht, um dann Ant-Man nachträglich in Civil War einzufügen.
Ja. Es wird auf jeden Fall spannend, wie sich Ant-Man aber erstmal einfügen wird. Zumal ich fände es, glaube ich, jetzt gerade mal recht erfrischend, wenn sich die Verweise auf ein Minimum beschränken, weil ich es, glaube ich, mal ganz cool finde, mal wieder einen Film, der zwar in diesem Universum angesiedelt ist, zu sehen, der aber trotzdem dir das nicht die ganze Zeit auf die Nase bindet. Obwohl ich es cool finde, mir das auf die Nase binden zu lassen, aber ich glaube, einfach mal da reinzugehen und mal so ganz entspannt sich das wieder anzugucken.
Einfach nur ein Superheldenfilm.
Genau, mit dieser Marvel-Qualität finde ich, glaube ich, echt mal nicht falsch und ich glaube, nach Spaß sieht es ja erstmal aus. Genau.
Ja, warum nicht?
Das ist eine gute Aussage. Warum nicht? Also, nee, ich finde auch.
Guardians war ja auch schon sehr lose.
Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Wobei du hattest immer einen Thanos.
Ja, eben, das ist.
Aber ich wette, zumindest so eine geringe Verbindung wird es auch in Ant-Man geben.
Die sollten auch drin sein. Das wiederum finde ich schon. Aber halt solche kleinen Anspielungen und nicht, wo du irgendwie denkst, ich hätte jetzt noch das und das und das sehen müssen, da, um es hier überhaupt nachvollziehen zu können. Sondern wirklich nur so Anspielungen. Das fände ich mal wieder ganz nett.
Lass Ant-Man vielleicht in den Stark Tower einbrechen.
Ja, sowas wäre doch ganz cool, weil wie gesagt, ich mag diese ganzen verknüpften Sachen, aber wir haben dann bei Civil War sowas schon wieder extrem drin und dann mal so das kleine Ding, der kleine Ant-Man, da wäre mal wieder,
genau.
Passt schon.
Also ich persönlich hatte die Trailer für Ant-Man für nicht so gelungen. Ich hätte es gerne alles sehr viel aufregender, was das Schrumpfen und so, und auch der zweite Trailer war mir noch zu ernst irgendwie aufgezogen, gerade weil bei der Besetzung Paul Rudd, hallo. Und vielleicht ist es nur das Marketingmaterial. Vielleicht hat man entschieden, ja, das muss sich ein bisschen von Avengers absetzen, muss ein bisschen ernster rüberkommen. Vielleicht ist der Film
doch sehr lustig. Aber der Avengers-Trailer war super ernst. Deswegen wäre ich irritiert, wenn der Gedanke war...
Nein, ich meine jetzt mehr von Avengers als Film, der ja doch sehr unterhaltsam ist, würde ich jetzt sagen.
So mittelmäßig, also der war keine Spaß- oder keine Positivismus-Bombe.
Mich würde auf jeden Fall
nicht. Also, da finde ich die Trailer zu Ant-Man aktuell
lockerer. Es wird definitiv noch ein Ant-Man-Trailer kommen und ich kann mir vorstellen, dass der noch lustiger wird, dass es da nochmal so eine Steigerung gibt.
Das könnte passieren. Ich denke auch, dass der Film doch recht humorig ausfallen wird. Eigentlich alles andere wäre schon eine Enttäuschung bei der Thematik.
Und Überraschung.
Ein ganz großer Punkt für diesen Film, durch diese Perspektivszenen mit Groß-Klein und Ameisen und so. Gut, Ameisen, das könnte das, und überhaupt Insekten und sowas, das könnte das weibliche Publikum eher abtören, könnte ich mir vorstellen.
Jetzt schleudert er wieder die Keule.
Das ist halt eine Vermutung, mein Gott. Aber ich
glaube... Danke, aber Vorname reicht.
Jetzt fangen die ganzen Kanäle an.
Ich glaube, dass es der erste Marvel-Film ist, bei dem 3D richtig cool rüberkommen könnte.
Oh, das könnte
stimmen. Das glaube ich auch, ja.
Das könnte stimmen. Wobei, da muss ich echt sagen, jemand mal die 3D-Blu-ray von Guardians of the Galaxy gesehen?
Nein.
Wow, die ist geil. Mehr sage ich dazu nicht, aber die ist geil. Da wird ja einmal so ein Vieh so entgegengeschleudert, was dann über die Cinemascope-Balken noch zu dir raus ist, ist cool.
Mhm.
Ja, also generell halte ich ja sowieso mittlerweile schon wieder für die Technik im Kino für wesentlich schlechter als die 3D-Technik im Fernsehen.
Das sagen aber, ja viele, ja.
Deswegen, aber das führt jetzt weg, du hast vollkommen recht, das könnte ein ziemlich geiler 3D-Effekt sein.
Ja, ich würde sagen, damit schließen wir die Phase 2 ab.
Kommen wir zum Ant-Man. Es ist egal.
Das waren auf jeden Fall 6 interessante Filme.
Ja, also mich würde so interessieren, was ihr für ein Fazit unter diese Phase 2 oder auch Staffel 2 oder wie auch immer ziehen würdet.
Ich weiß nicht. Also ich bin recht zufrieden mit der Phase 2. Ich denke, dass Marvel vorhandene Stärken schön ausbaut. Die Helden könnten vielleicht ein bisschen interessanter weiterentwickelt werden. Nach wie vor schwächelt es ein bisschen bei den Bösewichten. Die sind durch die Bank weg alle eher nur so halt, ja, zweckmäßig. Aber ich denke, die Abwechslung ist da. Ich freue mich auf weitere Wagnisse wie halt Guardians. Irgendwann wird es natürlich auch wieder ein richtig schwarzes Schaf geben, so wie Iron Man 2. Das hatten wir jetzt in dieser Phase 2 nicht so. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich bin weiterhin Fan, würde ich sagen, und freue mich auf alles weiter, was da kommt.
Ja, würde ich im Prinzip nicht groß anders sehen. Also ich bin mit den meisten Helden auch zufrieden, abgesehen vielleicht von Thor, aber wie gesagt, ich bin weiterhin sehr zufrieden, was die mit Iron Man und Captain America machen und die Guardians, auch wenn sie, wie du ja schon gesagt hast, Daniel, das mit dem Heldentum noch mit Anführungszeichen oder mit einem Asterix versehen zu bezeichnen ist, aber da gefällt mir eine Menge und unterm Strich sind die meisten, oder ja, wie du schon sagtest, kein Film der zweiten Phase war eine totale Niete. Und wenn man sich anguckt, was jetzt in Phase 3 kommt, stehen uns auf jeden Fall noch wirklich viel mehr Neuerungen ins Haus, denn Phase 2 war ja doch geprägt, die einzige neue Figur waren die Guardians, ansonsten waren es Fortsetzungen. Und Phase 3 besteht jetzt schon aus okay, Ant-Man ist Phase 2, okay, aber der ist ja irgendwie so Anhängsel, schon fast jetzt vergessen, bevor er rauskam. Aber in Phase 3 sind ja jetzt schon mehrere neue angekündigt, mit Doctor Strange, mit Black Panther, mit Miss Marvel und den Inhumans. Da sind schon 4 große Brocken, die da bis Infinity War 2 zukommen. Die einzige Fortsetzung sind Civil War, was im Prinzip ein Avengers-Film ist. Mhm. Und Thor 3. Von daher glaube ich...
Guardians
2. Und Guardians 2. Das sind deutlich mehr Filme zwischen Avengers 2 und 3 als zwischen Avengers 1 und 2. Jedenfalls, da stehen uns eine Menge Neuerungen ins Haus und das ist auf jeden Fall aufregend. Und wenn die ähnlich angepackt werden, und aktuell gibt es wenig Grund zum Zweifel daran, dann glaube ich, haben wir noch eine Weile Spaß daran.
Ja, mein Fazit zu Phase 2 ist auch nochmal eine Schippe draufgelegt auf Phase 1. Gerade weil darunter auch Filme sind, die von vielen etwas gespalten aufgenommen werden, vor allem Iron Man 3 eben, das spricht für mich für die Qualität. Ich würde es mal so als kalkuliertes Risiko von Marvel bezeichnen. Sprich, innerhalb einer gewissen Risikolosigkeit doch sich ein gewisses Risiko zu trauen. Und das finde ich durchaus cool, dass man eben doch mal ein bisschen versucht, verschiedene Genres innerhalb dieses Superhelden-Genres auszuloten. Ich fand Iron Man 3 super, ich fand Thor 2 einen Tag besser als Teil 1. Captain America 2 war für mich die totale Überraschung und Guardians habe ich gefeiert. Und mit Avengers 2 haben wir gerade schon alles gesagt, haben wir vielleicht ein bisschen überraschenderweise ein paar kleine Schlampigkeiten aufgedeckt. Es war trotzdem noch ein echt klasse Film. Und es macht, obwohl jetzt viele über diese Superheldenüberfüllung und sowas schimpfen, ich finde, das alles macht irgendwie gerade Lust auf mehr. Plus, dass wir dann ja auch, was wir hier gar nicht thematisiert haben und können, wir sind jetzt hier schon bei James Cameron, Michael Bay Zeiten angelangt, dass das Marvel natürlich auch weiter fleißig sein Universum in Fernsehserien ausbaut, mit Daredevil jetzt gerade noch mega ist erfolgreich. Und ja, was auch immer ihr da macht, großartig, großartige Arbeit.
Ja, und ganz ehrlich, so zynisch wie man auch sein will, das ist zwar ein mega Konzern, was hier Produkte rausschmeißt, die Millionen Zuschauer ins Kino holen wollen, aber die sind nicht faul. Nee. Wenn die faul wären, dann hätten wir jetzt schon Iron Man 5, Avengers 4 am Start und die würden sich sowas wie Guardians niemals trauen.
Ganz genau.
Oder Leute wie James Gunn nicht engagieren, weil das ist ja Wahnsinn. Das kann so nach hinten losgehen. Da hättest du dann zwei Leute, die würden alle Filme bei Marvel machen.
Hm, richtig.
Ne, man würde alles auf Sicherheit setzen, alle Erfolge bis ins Ewige fortsetzen. Und wie du schon sagst, wir haben so eine Vielseitigkeit. Wir haben Nazis, wir haben Dunkelelfen, wir haben einen Polit-Thriller mehr oder weniger und eine Space-Opera. Also man hat wirklich das Gefühl, da sind Leute, die mögen diese kreativen Welten und versuchen wirklich unterhaltsame Geschichten zu präsentieren. Die nicht nur, ja, so zum Beispiel, das beste Gegenbeispiel ist eigentlich Fluch der Karibik 4.
Oh, der war übel. Ein komplett
inspirationsloses Machwerk, einfach nur hier, zack, nach Formel F, Hauptsache macht irgendwie Kohle.
Ja, furchtbar. Ja. F wie furchtbar.
Ja, stimme ich vollkommen zu.
Ne? Und vielleicht machen sie es mit dem nächsten Fluch der Karibik auch besser, aber Marvel macht ja wirklich einen tollen Job und das sollte man würdigen, finde ich.
Ja.
Okay, ja.
Ja, keine, ja zweifellos. Ja.
Oh, wunderbar. Ja, auf dieser Note sollten wir vielleicht aufhören.
Oh, so viel Zustimmung, Harmonie.
Wow. Freue ich mich auf den Podcast zu Phase 3. Dann wahrscheinlich zu viel.
Wow, jetzt.
Ja. Man muss sich immer steigern.
Ja, ja, das stimmt.
Bis dahin werden die wahrscheinlich direkt ins Gehirn eingespeist oder so.
Ja. Nö, wir machen den direkt nächste Woche. It's the end. Nothing lasts forever.